Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und die heutige Folge ist auch wieder sehr, sehr speziell für mich, weil ich die Folge zusammen mit meinem Mann Boris aufgenommen habe und wir sprechen gemeinsam über unseren Kinderwunsch und er beantwortet zum einen ein paar Fragen, die ich über Instagram reinbekommen habe. Ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram eine Umfrage gemacht, beziehungsweise euch dazu ermuntert, mir Fragen zu schicken, die ich meinem Mann stellen möchte. Und da kamen viele Fragen rein und ein paar davon konnte ich jetzt heute an Boris stellen und er hat sie beantwortet. Und ja, über was sprechen wir? Wir sprechen einfach über unseren gemeinsamen Weg, was uns geholfen hat, was ihm geholfen hat. Wir sprechen darüber, warum es für Männer manchmal einfach so schwierig ist, über ihre Gefühle zu sprechen. Wie Männer Frauen wahrnehmen oder wie mein Mann mich wahrgenommen hat während der Kinderwunschphase, was ihn belastet hat, was ihm geholfen hat. Ja, wir schauen uns das jetzt einfach mal, wir haben uns das quasi so mal angeschaut und so ein bisschen Revue passieren lassen, was so die letzten, dreieinhalb Jahre so passiert ist. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall super viel Spaß mit diesem Gespräch. Es ist auch endlich mal ein Gespräch, was vielleicht auch für Männer einen großen Mehrwert schaffen kann, dass sie sich verstanden fühlen, aber auch eben für Frauen, dass sie die Männer besser verstehen. Und ja, also genau. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback hinterlässt auf Instagram, wenn du mir eine E-Mail schreibst, kontakt@sandyurban.com oder mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt. Einfach, dass ich weiß, wie dir die Folge gefallen hat. Vielleicht kommen auch noch weitere Fragen auf, die du hast im Verlaufe des Gesprächs. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass ich nochmal ein zweites Interview mit Boris mache. Genau, deswegen schreib mir auch gerne deine Fragen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, normalerweise würde ich jetzt an der Stelle sagen, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Ist nur ein bisschen komisch, weil wir jetzt den Abend eigentlich schon zusammen auf dem Sofa verbracht haben und jetzt uns noch dazu entschieden haben, eine Podcast-Folge aufzunehmen heute Abend, weil es sich richtig anfühlt. Herzlich willkommen, Boris, sehr förmlich, aber schön, dass du da bist und schön, dass du dir es... ich freue mich riesig, dass du dir das einfach jetzt vorstellen kannst, mit mir hier zu sitzen und über unseren gemeinsamen Kinderwunsch zu reden.
Ja, danke, dass ich hier sein darf, auf deiner Couch, auf unserer Couch.
Sehr förmlich. Okay. Super awkward. Okay, nee, wie fängt man ein Podcast-Gespräch mit seinem Mann an? Ich glaube, das ist einfach, egal wie man es macht, einfach komisch. Deswegen stelle ich dir einfach die erste Frage und dann bist du hoffentlich schon mittendrin. Tatsächlich würde es mich gerade oder wahrscheinlich viele Hörerinnen da draußen erstmal so interessieren, wie es dir gerade so geht und wie es dir gerade mit dem Kinderwunsch so geht, was gerade so deine Gedanken dazu sind, zu unserem Kinderwunsch.
Also jetzt aktuell, meine Gedanken sind, wir haben jetzt zweieinhalb, fast drei Jahre einen Kinderwunsch hinter uns oder sind noch mittendrin, haben jetzt eine kleine Pause und es sind eher Gedanken, was, wie geht es jetzt weiter? Wann machen wir weiter? Wie machen wir weiter? Wie versuchen wir es? Wann ist der richtige Moment, um jetzt aus dieser Pause Kinderwunsch wieder in das doch bestehende Verlangen wieder zurückzugehen? Macht man es über natürliche oder macht man es tatsächlich dann wieder mit Hilfe? Welchen Weg möchte man einschlagen und welcher Weg tut nicht ganz so weh? So geht es mir damit. Das ist eher ein Fragezeichen, wo ich dann tatsächlich auch auf deine Antwort brauche dafür. Ne?
Ja, beziehungsweise vielleicht,
das Gespräch.
Vielleicht auch, dass es sich einfach für dich richtig anfühlt oder woran merkst du, dass es sich richtig anfühlt? Weil wir haben ja auch schon in der Vergangenheit standen wir oft mal an einem Punkt, wo wir Entscheidungen treffen mussten, ob wir jetzt eine Pause machen oder ob wir welche Behandlungsmethode wir wählen. Und
Ja, gibt es da irgendwie was, woran du einfach merkst, dass es so richtig ist? Oder so
ja, das nicht? Hat sich ein bisschen, das hat sich etwas verändert in der Zeit über den Kinderwunschprozess hinweg. Am Anfang bist du oder war ich sehr, sehr positiv gestimmt. Man hatte sehr viel Kraft, sehr viel Mut, sehr viel Energie in dem Bereich. Das heißt, das war immer wieder klar, man versucht es neu. Mit der Anzahl der nicht funktionierten Versuche, sage ich jetzt mal, war das sehr kraftzehrend und ich habe immer wieder quasi dann mehr Kraft für den nächsten Versuch auch in der Begleitung zu dir aufbringen müssen, um dir dann auch natürlich die Stütze zu sein in dem gesamten Prozess, die auch notwendig ist, damit da ein gesundes Kräfteverhältnis da ist. Und jetzt, nach unserer Pause jetzt, muss ich sagen, bin ich tatsächlich noch dabei, also ich für mich, Energie zu sammeln. Und wenn ich tatsächlich wieder die Energie habe, um wieder in den Prozess einzusteigen, auch mit dem Wissen dahinter, was eventuell das Ergebnis sein kann, warte ich darauf, dass mein Körper und meine Seele mir quasi sagt, du hast genügend Energie, um da wieder reinzugehen, um auch mit dir darüber zu sprechen, ob du es nochmal versuchen möchtest, weil du brauchst die gleiche Energie ja auch, um wieder in diesen Prozess einzusteigen. Und da bin ich noch ein bisschen am Sammeln dieser Energie.
Ja, es muss halt eine gute Energie sein, damit sie es für beide halt gut anfühlt im Endeffekt. Ja.
So. Richtig, und dass da kein Zwang dabei ist.
Also, was ja auch eine Energie sein kann. Ja, also Zwang oder Druck oder dieses unbedingte Wollen, dass es jetzt passiert, ist ja auch eine Energie, die da ist und die auch, das kann sehr viel Energie freisetzen. Und deswegen habe ich gerade nochmal gesagt, eben diese positive, gute Energie, dieses, ja, jetzt habe ich wieder Kraft und jetzt fühle ich mich stabil.
Und wenn ich das so ein bisschen reflektiere in die Anfangszeit, dann war das tatsächlich auch vielleicht dieser Zwang, der am Anfang stattgefunden hat. Also ja, dass das jetzt passieren muss, weil man ist ja in der Klinik und die wissen ja schon, was sie tun. Und mit der gesamten Hormonunterstützung, das muss ja. Und das, dieses Muss, ja, das fühlt sich jetzt richtig an, weil das war tatsächlich dann auch so ein gewisser Druck, der dann eigentlich zu einer helfenden Instanz dazugekommen ist. Ne? Dieser Druck, ja, das muss doch jetzt funktionieren. Also aus meiner Sicht heraus, ich meine, Männer sind ja vielleicht eher sehr parameterorientiert. Ne? Die denken, also, oder auch ich denke dann, ja gut, wenn dann die Hormone alles richtig sind und dann auch die Spermien richtig aufbearbeitet sind, dann muss das ja funktionieren. Ne? Und da ist sehr viel Muss drin in dem gesamten Prozess, was auch wieder Druck erzeugt. Ja, und umso höher der Druck, umso höher ist auch die Erwartung und umso tiefer rauschst du dann, wenn es eben nicht geklappt hat.
Ja, dieser Druck wird ja auch nochmal ein bisschen verstärkt eben durch die Ärzte, die halt dann auch gerne sagen, ja, es hat jetzt nicht geklappt, wir machen direkt im nächsten Zyklus weiter.
Wir kriegen sie schon schwanger.
Wir kriegen sie schon schwanger, das war der tolle Satz. Ja, ja, das war auch das ist einfach sehr pragmatisch gedacht.
Aber das erhöht halt die Amplitude auch der Gefühle und der Erwartungen. Ne?
Ja, genau. Na gut, auf der anderen Seite ist es gut, wenn man einfach in einem positiven State ist und voller Hoffnung ist und einfach positiv ist, weil die Macht der Gedanken hat ja schon auch eine Auswirkung auf den ganzen Prozess. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du am Anfang vom Prozess oder halt sehr von unserer Kinderwunschbehandlung halt auch sehr positiv warst. Und was ich ja auch häufig in meinen Coachings höre von Frauen, ist, dass sie nicht ganz verstehen, wenn sie zum Beispiel, ja, wenn es ein Zyklus nicht geklappt hat oder wenn es so tatsächlich vielleicht sogar eine Fehlgeburt gab oder einen frühen Abgang, oder dass Männer dann sehr nüchtern reagieren. Oder, nee, das heißt nüchtern, sie reagieren eigentlich eher so, okay, jetzt hat es dieses Mal nicht geklappt, aber das nächste Mal wird schon.
Das wird schon.
Das wird schon, genau. Ja. Und ich brauche dich nicht fragen, eigentlich brauche ich dich nicht fragen, ob das ein Satz ist, den du auch das öftere Mal gesagt hast und gedacht, weil ich weiß es, dass du das getan hast. aber kannst du vielleicht ein bisschen erläutern, Ja, warum ihr das sagt?
Ja, das wird schon, das ist tatsächlich so ein männliches Ding. Das fängt, glaube ich, auch ganz früh in unserer Erziehung an. Jeder kennt das, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ne? Jungs weinen nicht und so weiter. Das wird schon wieder gut werden. Versteck deine Gefühle, ne? Zieh's zurück und das wird schon, schau nach vorne, ne? Hab keinen Schmerz. Und das ist auch was wir Männer einfach auch tatsächlich oder ich auch gerne mal sage, ne? Das wird schon und das wird schon gut werden. Das ist eben dann tatsächlich der unglaubliche pragmatische Blick nach vorne, Gefühle verbergen und nach vorne schauen. Und was glaube ich unter Männern das Heilendste ist, ist, wenn ein Mann dem anderen Mann auf die Schulter langt und sagt, das wird schon. Ne? Weil das ist auf, ich sag mal, zwischen Männern ein relativ heilendes Ritual, ne, was letztendlich, ich glaube, bei dir nie gut ankam.
Weil ich vielleicht kein Mann bin.
Offensichtlich.
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass das Maximum an Nähe, was für Männer halt okay ist, tatsächlich dieses Schulterklopfen ist und dieses... Oder ich habe da so ein Bild wirklich vor dem Kopf, so dieses auf die Schulter klopfen oder so auf den Rücken und sagen, ja, okay, komm, das wird schon. Mhm. Ja, und das ist, wie du sagst, das ist so das maximal Heilendste, was Männer sich untereinander so sagen können, weil sie es, glaube ich, auch glauben, dass es so ist.
Ja, offen, definitiv.
Genau. Und aber wie du sagst, ich meine, es lässt halt den Schmerz nicht zu. Und das hat wahrscheinlich auch so dieser Satz oder diese Herangehensweise hat halt auch die Funktion, ich gucke lieber nach vorne, bevor ich gucke, was gerade jetzt so passiert, weil das vielleicht dann doch zu sehr schmerzen könnte.
Ja. Richtig, ja, aber das ist tatsächlich was bei uns, also ich sag mal kurzfristig immer sehr gut hilft. Und deswegen versuche ich das dann auch, weil ich denke, es hilft mir, denke ich, es hilft dir genauso. Und deswegen sage ich das, aber das löst dann eine ganz andere Gefühlskette bei dir aus.
Ja, genau, weil ich einfach als Frau einfach anders ticke und für mich ist das einfach, für mich fühlt sich das halt so an, wie wenn du meinen Schmerz nicht ernst nimmst und einfach so sagst, ja, okay, komm, Fehlgeburt, wird schon. Ja, und ich sehe mich halt in dem Moment überhaupt gar nicht gesehen mit meinem Schmerz, mit meiner Trauer, mit meiner Verzweiflung. Und das ist natürlich sehr, sehr verletzend, weil wir streben alle danach, gesehen zu werden und anerkannt zu werden und geliebt zu werden. Und in dem Moment, wo du halt diesen Satz droppst, ist es halt so, dass ich, dass ich nicht ernst genommen werde.
Dass du dich nicht ernst genommen fühlst.
Ja, genau. Ich
nehme dich da sehr, sehr ernst. Es ist allerdings diese unterschiedliche Sprache der Gefühle dann auch, ne? Die dahinter sind. Das heißt, ich sehe deinen Schmerz, aber ich kann es in dem Augenblick nicht anders kommunizieren. Ja. Ne? Und dann nimmst du einfach eben das, was dir am einfachsten zu greifen ist, was dir halt hilft, ne? Weil du teilweise auch hilflos bist. Oder versuch mal in dem Moment nicht nur deine eigenen Gefühle, die du ja hast, als ich sag mal, als männliches Wesen, die sicherlich anders sind, aber und dann das auch noch in dem Moment, diese Gesamtheit zu ergreifen, die Komplexität, die dann bei dir ist, das ist maximal anstrengend. Dann rutscht halt manchmal dieses, das wird schon wieder oder das wird schon gut raus.
Ne? Ja, ich finde, das sieht man auch ganz gut, was halt so die Superpower von euch Männern ist und die Superpower von uns Frauen. Und dieses, die Komplexität zu begreifen und die Emotionen zu begreifen und sowas, das ist halt eher so Frauensache, das können wir ganz gut. Ihr Männer seid halt, also bei euch geht es halt wirklich mehr um dieses Machen und ich bin die starke Schulter und ich bin der Fels und ich gebe dir hier diesen Raum, tatsächlich halte dir, ich versuche dir den Raum zu geben, energetisch zu trauern zum Beispiel. Das ist ja auch was Männer ganz gut können, wenn sie in ihrer Kraft sind. Jetzt hast du vorhin gerade nochmal was gesagt und zwar das wird schon ist eine oberflächliche Art und Weise, damit umzugehen. Würdest du sagen, dass dieser Umgang mit, sagen wir mal, jetzt einer Fehlgeburt oder sowas, mit so wie du es jetzt gerade geschildert hast, ist das ein sinnvoller Umgang oder ein nachhaltiger Umgang für euch Männer? Oder sagst du, nee?
Oh, das ist sehr schwierig. ob ich damit oberflächlich umgehe, ob ich das besser sehe, als wenn ich es aufarbeite für mich, den gesamten Prozess. Ich bin da tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, weil Verdrängung funktioniert bei mir eigentlich sehr gut, wo jetzt jeder die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, das kann doch gar nicht sein, er muss doch diese Gefühle aufarbeiten und was ist da los? Ne? Ich glaube aber auch, dass das eine typisch männliche Schutzhaltung ist, um solche Situationen zu verdrängen, weil dahinter steckt ja mehr, dahinter steckt ja für uns letztendlich auch Versagensängste, ne, oder versagt zu haben, ne, dass quasi du dich nicht weiterpflanzen kannst oder fortpflanzen, glaube ich, diese Urmännlichkeit zu verlieren, weil du keine Kinder kriegen kannst. Und da da hinzuschauen, ich glaube, dass da dieser Verdrängungsmechanismus wirklich tobt und das unbedingt verdecken möchte, ja, weil es ja wirklich auch bei uns an etwas ganz Ursprüngliches anknüpft, dass du quasi in dem Moment eben kein Kind kriegen kannst oder kein Kind zeugen kannst.
Diese fundamentale Angst, die halt dahinter steckt, diese existenzielle Angst.
Genau, die du gleich mit auch Männlichkeit ja verknüpfst. Ja. Das wird dir ja auch so beigebracht und das siehst du ja überall. Du bist nur der richtig Starke, wenn du dich fortpflanzen kannst. Ja. Das ist evolutionär ja quasi auch so
verankert
in uns ganz, ganz tief drin. Und deswegen glaube ich, dass dieser Schutzmechanismus der Verdrängung da auch sehr gewollt bei uns greift oder sehr schnell greift. Ja, den kannst du natürlich dann auch reflektieren und reingehen in die Gefühle. Aber da brauchst du auch Kraft dazu, um das dann zu verarbeiten.
Ich glaube allerdings, dass man das noch differenziert, weil es gibt Männer, die sehen ganz und gar nicht die Schuld bei sich. Und ich habe von Männern gehört, die da überhaupt gar keine, wie soll ich sagen, die sagen halt, es hat nichts mit mir zu tun. Und es hat nichts mit mir zu tun und diese Angst irgendwie, dass ich nicht genug Mann bin, das spüren sie nicht. Ist jetzt halt mal dahingestellt, ob sie da jetzt einfach nicht hinschauen wollen, einfach sagen, okay, hat nichts mit mir zu tun. Ist natürlich auch easy peasy. Ja. Wie du sagst, wenn es kann sein, dass du als Mann in diesen Prozess reinkommst, in den Gedanken reinkommst, boah, wie steht es eigentlich gerade um meine Männlichkeit? Weil das ist ja auch ein Prozess, den wir Frauen haben, dass wir uns fragen, boah, krass, wie Frau bin ich denn eigentlich, wenn ich nicht schwanger werden kann oder wenn ich schwanger werden kann, aber mein Kind nicht halten kann. Also es macht ja auch was mit uns Frauen und das ist sowieso, finde ich, ich finde Weiblichkeit und Männlichkeit im Kinderwunsch sind einfach ganz zentrale Themen, die viel zu selten, finde ich, immer noch angeschaut werden in dem Prozess des Kinderwunsches. Ich habe Fragen bekommen im Voraus von Followerinnen, ich hasse dieses Wort, auf Instagram. Und ich würde jetzt gerade mal so vielleicht mal so ein paar Fragen stellen und du beantwortest einfach, wie es aus deiner Perspektive ist.
Also, ja, sehr gerne.
Okay. Also hier steht, ich soll dich fragen, also die Frage ist, falls ihr über das Thema wenig spricht, in Klammer machen ja viele Männer, warum? Jetzt ist die Frage, sprichst du wenig über dieses Thema?
Mit wem?
Ja, das ist halt die Frage.
Also ich spreche wenig tatsächlich im Außen über das Thema. Was ich tatsächlich kann ist oder mir beigebracht habe, ist, wenn ich gefragt werde, und hast du auch schon Kinder und wie sieht es bei euch aus? Ist es bald soweit? Dann kann ich tatsächlich drüber reden und sage, ja, bei uns dauert das eben länger als bei anderen Paaren. Und wir sind eben im Prozess.
Wie hast du das gemacht? Wie hast du das, weil du hast gemeint, du hast das gelernt, das sozusagen.
Ja, weil das ist, ich sag mal, das ist eine ganz, ich meine, du bist ja in dem Moment im Außen oder von außen wirst du ja, ich sag's mal so, konfrontiert mit einer Frage, warum klappt's bei euch nicht, ne? Was ist da los? Also so höre ich es dann erstmal, ne? Als tatsächlich auch ein Vorwurf, der dann zu mir kommt, ja, aber warum klappt es bei euch nicht? Also das macht das, mein Filter, das ist das, was ich dann draus mache, ja, innerlich. Und da muss, und das ist halt erstmal ein Stich, weil, wie schon gesagt, ne, wie vorher schon auch gesagt, das trifft einen eben ja auch an seiner Männlichkeit wieder so ein bisschen, ne, dass du das nicht schaffst. Wie habe ich das dann geschafft, dass ich das so sage, indem ich einfach für mich anerkannt habe, was soll's denn, wenn ich immer wieder sage, ja, wenn ich mir irgendwelche Ausreden einfallen lasse, ich hau einfach die Wahrheit raus und das fühlt sich dann besser an, als um den heißen Brei drum rumzutanzen, ne? Mir irgendwas immer wieder einfallen zu lassen oder ja, und das habe ich einmal probiert und ich habe gemerkt, es fühlt sich gut an und die Reaktion auf der anderen Seite war sehr mitfühlend, verständnisvoll, offen und es gab keine Nachfragen wie bei, wenn ich mir eine Geschichte ausgedacht hätte, ne? Und das hat mir einfach gezeigt, dass mit so einer ganz klaren Antwort alle Fragen vom Tisch sind und der Gegenüber weiß, ne, was Phase ist, sofort. Und das fühlt sich gut an, weil man selber dazu stehen kann, ja? Und das ist auch was für den gesamten Prozess. Wenn du darüber offen reden kannst, dann nimmt dir das den Druck.
Mhm. Ja. Und es finde ich, spart dir auch Energie. Weil wenn du die ganze Zeit überlegst, oh Gott, und darf ich das jetzt sagen, und dir die ganze Zeit irgendwelche Geschichten ausdenkst, und dann weißt du vielleicht auch nicht mehr, was hast du zu dem einen gesagt und zu dem anderen, oder genau, und das ist so ein Energiesaver, und man fühlt sich einfach besser, wenn man die Wahrheit sagt. Das ist einfach so. Und ja, deswegen, ich finde es auch echt richtig gut, dass du das so für dich begriffen hast. Und da auch sieht man ganz klar, dass man muss es halt mal ausprobieren. Das ist wie bei allen Sachen. Man muss es ausprobieren, um zu merken, erstens ist es nicht so schlimm, wie ich es gedacht habe, dass ich, wenn ich es ausspreche, ja, die Welt bricht nicht zusammen, wenn ich es ausspreche, oder ich versinke nicht im Boden oder keine Ahnung. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist, dass du einfach auch merkst, wie viel Mitgefühl und wie viel Empathie einfach dann da ist für deine Situation. Und das hat nichts mit Mitleid zu tun, sondern es geht wirklich um Mitgefühl. Dass man so sagt, ah ja, okay, verstehe. Und dass man dann eben auch nicht mehr ständig damit konfrontiert wird. Sondern die Leute meistens eben, ja, das dann meistens sich für sich begreifen.
Die Nachfragen hören sofort auf. Bei Männern, ja.
Genau. Ja, aber es gibt auch Ausnahmen. Also ich habe jetzt auch mit einer Klientin gesprochen, die das auch schon, ich glaube, ihr Bruder war das, hat sie das zu ihrem Bruder gesagt, und der hat das für sich jetzt nicht so verarbeiten können im Sinne von, okay, ich höre auf mit Nachfragen. Für ihn war das vielleicht eher so ein, nochmal ein Grund, vielleicht häufiger nachzufragen.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch noch eine andere Ebene, wenn du es innerhalb der Familie hast.
Genau, ja, absolut. Aber ich glaube, worüber du jetzt halt hauptsächlich geredet hast, ist tatsächlich auch so im Arbeitskontext auch von Arbeitskollegen. Genau, und das finde ich wirklich, das ist sehr bemerkenswert und das ist möglich, und man macht das dann halt aus einer Augenhöhe-Perspektive. So, also man ist auf Augenhöhe, und ich sage dir als erwachsener Mann, dass es manchmal einfach ein bisschen länger dauert. Und bei uns ist es halt so, und wir sind im Prozess. Und der Gegenüber, der erwachsene Mann, ja, sagt dann, okay, verstehe.
Ja.
Genau. Ja. Genau. Und so ist eigentlich so, wenn du als erwachsener Mann auftrittst, dann bleibt dem anderen eigentlich fast auch nichts anderes übrig, als Erwachsener quasi zu reagieren. Wohingegen, wenn du einen aus einer kindlichen Position, also aus einer bedürftigen Position zum Beispiel, das kommunizierst, der andere halt oft halt in eine andere Rolle fällt und halt nicht aus einer erwachsenen Sicht oder erwachsenen Weise darauf reagiert. Okay, also gut, die Frage, ich meine, du sprichst halt viel über dieses Thema. Was denkst du, das haben wir vielleicht vorhin auch schon ein bisschen beantwortet, aber was denkst du, warum so viele Männer einfach wenig über das Thema sprechen?
Das geht ja eigentlich auch wieder in die erste Frage mit rein. Warum wenig Männer? Ich glaube, für uns ist es wirklich, wir reden prinzipiell weniger über Gefühle als Frauen untereinander. Das heißt, wenn wir miteinander quatschen, dann hat das meistens andere Inhalte, außer, hey, pass mal auf, mir geht's echt schlecht und ich könnte gerade weinen. Ich bin kurz vorm Zusammenbrechen, es hat wieder nicht geklappt. Und da quasi den ganzen Abend drüber zu erzählen, da kriegt man dann eher schon die Hand auf die Schulter gelegt, das wird schon. Ne? Aber ne, das ist dann so ein wir können da nicht so viel drüber reden. Und wir müssen uns wirklich in jedem einzelnen Bereich erstmal selber bewusst werden, was fühlen wir, wie fühlen wir das, wo sitzt das Gefühl und wie viele Gefühle überhaupt sind da in dem Bereich. Das heißt, für Männer ist es tatsächlich sich erstmal, und da hat jeder sicherlich einen Entry Point, einen Einstiegspunkt für seine Gefühle, wo er dann anfangen kann, drüber zu reden und das zu verarbeiten. Und ich glaube einfach, dass ein offenes Gespräch, oder das hast du ja bei mir häufig gemacht, dass du mich gefragt hast, wie geht's dir dabei, wie fühlst du dich? Ein paar Mal bin ich da auch ausgeflippt, ja, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich darauf antworten soll. Da ist halt eher dann die Flucht die bessere Lösung. Aber das ist eben was, was wirkt trotzdem, wenn man gefragt wird, wie fühlst du dich dabei? Und in manchen Gesprächen hast du mich ja dann auch gekriegt und hast mir gezeigt, wie ich an meine Gefühle rankomme und wie ich die dann auch artikulieren kann. Ja? Also dass ich tatsächlich sagen kann, du, pass auf, mir geht's schlecht dabei und ich habe einfach keine Kraft mehr. Oder auch selber feststelle, dass ich wieder Kraft habe in dem Bereich. Das bedarf aber auch einen ehrlichen Blick auf die Situation also für den Mann, ne, dass er wirklich ehrlich zu sich ist und draufschaut und sich auch die Mühe macht, das zu verstehen, was da in ihm los ist. Also so ging es mir. Ja. Es ist unglaublich anstrengend, da so nach innen zu schauen und zu gucken, welche Gefühle sind da denn überhaupt in dir drin. Und dieser Verdrängungsmechanismus, der ist da nicht zu unterschätzen, bei mir zumindest, ne, der da wirklich aktiv dran arbeitet und aktiv auch mich dran hindert, in diese Gefühlswelt reinzuschauen, weil die ist sehr anstrengend, weil wir es nie gelernt haben, drüber zu reden. Und das dann zu verstehen und tatsächlich in vernünftige Worte rauszubringen, die nicht nur sind, ja, lass mich in Ruhe und ich habe damit nichts zu tun, ne, das ist ein Prozess und der muss anfangen, weil sonst wirst du nie in der Lage sein, quasi dir gegenüber das zu sagen, was ich gerade fühle. Und deswegen reden wir so wenig drüber. Das ist der Hintergrund. Ja. Weil wir es nie gelernt haben, von Anfang an. Und weil wir dann auch noch beschützt werden durch unser Ego in dem Moment. Also falsch beschützt, aber das macht es nicht einfacher, darüber zu reden.
Ja. Und eine andere Frage noch. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wie nehmen Männer uns Frauen wahr in dieser Situation? Also während des Kinderwunsches. Und da kennst du ja von mir auch so alle Facetten, alle Farben des Regenbogens, die es gibt.
Oh ja. Das ist ein unglaublicher Cocktail an unterschiedlichen Wahrnehmungen, die auch von Kinderwunschphase zu Kinderwunschphase unterschiedlich ist. Wie ich dich wahrgenommen habe in der unterschiedlichen. Ja, das ist eine Spanne, die ist von unglaublich stark bis unglaublich verletzlich, sehr, sehr motiviert bis fast demotiviert. Also dass in jedem Gefühlsbereich immer, also wirklich das gesamte Spektrum vorhanden gewesen. Und das war nie gleich stabil pro Zyklus, den wir das versucht haben, sondern jeder Zyklus war wirklich, habe ich dich emotional anders wahrgenommen. Einmal warst du unglaublich motiviert, da hattest du dich vor, also da haben wir uns vorbereitet mit unterschiedlichen Tees und so weiter. Dann, das haben wir dann ein paar Zyklen durchgehalten, mit unglaublich akribischer Vorbereitung, dann mit sehr viel Hoffnung war ein Zyklus, einer Zyklus war auch mit sehr viel Trauer noch verbunden von dem letzten, zumindest bei mir, aber da habe ich dich auch so wahrgenommen. Und das ist, also die Wahrnehmung ist da wirklich nie gleichbleibend, so wie wir uns das vielleicht als Männer wünschen würden, ja, eher so sehr parameterbezogen, ja, das ist alles immer gleich, sondern das habe ich dich sehr als sehr verletzliches, aber zusammenfassend als sehr verletzlich hoffendes Wesen und Ehefrau gesehen, die ich eigentlich immer beschützen wollte in dem ganzen Prozess und wo es mir unglaublich wehgetan hat, auch dich zu sehen, wenn du diese Hormontherapie gekriegt hast. Und das war einfach ja auch sehr schmerzhaft, ne? Zu sehen, wie du da gelitten hast darunter und wie du dich auch emotional verändert hast durch die Hormone. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen, was das letztendlich mit einem macht. Hormone, das ist so wie so eine ganz tiefe Formatierung. Ja, das ist ja auch nicht zu kontrollieren. Ich habe ja selber Hormone schon in diesem gesamten Prozess mal ganz kurz genommen, wo es mich ja komplett zerlegt hat emotional.
Das ist eine ganz neue Erfahrung für meinen Mann, dass er mal so wirklich Hormone gespürt hat und gespürt hat, was Hormone mit einem machen können. Und dann hat er auch direkt die Tabletten wieder abgesetzt.
Da war ich sofort runter vom Verteiler. Das war enorm, ja. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass du das nicht nur in Tablettenform, sondern ja in krasser Spritzenform gekriegt hast. Das
ja, und auch in meinem Zyklus einfach, ist schon normal, in meinem normalen Zyklus auch schon
sein. Okay.
Ja, okay,
safe. Bist du es gewöhnt? Nein, ganz und gar nicht. Aber das ist was mich so emotional dann auch mitgenommen hat. Das war dann, also für mich war es einfach, dich zu sehen, dann sehr, 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 sehr schlimm, ja. Und die Wahrnehmung ist eben, wie ich dich wahrgenommen habe, immer wieder sehr, ja fast, ja unterschiedlich. Ich glaube sehr unterschiedlich, aber immer wieder mit der Hoffnung, dich in dem Prozess zu stützen und Unterstützung geben zu können. Also tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen verletzlich, habe ich dich wahrgenommen.
Mhm. Ja, klar. Das war ja auch ein sehr anspruchsvoller, intensiver, ja. Intensive Zeit. Was würdest du sagen, welche Gedanken haben dir geholfen in der Zeit, wo ich halt zum Beispiel einfach unterschiedliche Stimmungen hatte, einmal sehr verletzlich war, dann wieder voller Hoffnung und sehr stark? Gab es da irgendwas, wo du sagst, das hat dir so ein bisschen geholfen, damit umzugehen? Weil, um ehrlich zu sein, ja, wir hatten auch schon so natürlich unsere Auseinandersetzung in der Zeit, weil du hast es nicht immer verstanden, also konntest es für dich nicht... Ja. Also wie so eine Schwelle bis dahin ist okay und alles, was so drüber geht, ist dann so, oh nee, und dann haben wir uns auch gestritten, aber ich fand trotzdem, dass du da sehr geduldig mit mir warst oder in der Zeit. Gab es da einen Gedanken, der dir geholfen hat?
Ja, also ein Gedanke war tatsächlich die Hoffnung, die mir da sehr, sehr geholfen hat. Also Hoffnung, dass das klappt. Das wird schon. Das ist tatsächlich ein sehr starker Hoffnungsgedanke, der mir da geholfen hat, in dieser Situation mit dir zusammen diesen Weg zu gehen. Hoffnung und auch Wenn eben dann die Emotionsausschläge, Amplitude so extrem waren, dann eben auch zu wissen, dass das bist nicht du, ne? Das sind die Hormone in dem Fall. Und das muss einem echt super, super klar sein. Wenn da irgendwas, ich sag mal, gesagt wird, getan wird, laut wird, ja, das ist so fremdgesteuert durch diese Hormone. Das war mir, ich sag mal, zu 80% immer bewusst, und das hat mir auch viel geholfen, indem ich sage, okay, das ist ganz klar da durchkommt, dass ich meine, du willst mir nichts Böses, ja, in dem Fall.
Ja.
Aber diese Hormone, die treiben einen halt dann echt teilweise in Situationen rein. Und wenn dir das klar ist, dann kommst du da viel besser damit klar. Und die Hoffnung hat mich da echt wieder in dem gesamten Prozess sehr, sehr unterstützt.
Also du hast dich daran erinnert, für was du das alles erträgst.
Und für was mache ich es denn eigentlich? Ne? Und das ist so mächtig und so stark.
Dass es sich trägt über den
Prozess. Dass es mich getragen hat.
Ja, tatsächlich. Also das ist, wenn du einen Sinn dahinter erkennst oder eben auch weißt, für was mache ich das, dann für was muss ich da durchgehen, dann macht es das Ganze erträglicher. Das gilt für Männer als auch für Frauen. Also das in der Kinderwunschbehandlung. Eine neue Frage.
Mhm.
Ja. Und zwar, wie erträgst du es, dass, wenn ich traurig bin und weine, weil Frauen weinen ja oft mehr als Männer. Oder, was ich da noch hinzufügen kann, ist so dieses, wie erträgst du das, aber auch, was tust du konkret, wenn ich weine? Was versuchst du in dem Moment zu tun?
Dich aufzufangen, emotional, dich zu verstehen, warum weinst du jetzt? Einfach dir eine starke Schulter zu geben. Versuchen, das nicht persönlich zu nehmen.
Ne? Okay.
Das ist vielleicht, dass man dann denkt, okay, du weinst jetzt wegen irgendwas, wegen dem Vorwurf oder so in dem gesamten Prozess. Oder sondern das wirklich ganz, ganz neutral zu sehen, für dich da zu sein.
Wie machst du das ganz konkret? Also ich weiß es, aber die Frauen da draußen nicht, vielleicht auch Männer, die zuhören. Aber was sind so...
Ja, der erste Reflex ist natürlich, da sofort in Panik zu verfallen und sich Gedanken zu machen, boah, was ist da jetzt los, was ist da jetzt passiert, wo kommt es her, das Ganze, das zu hinterfragen. Aber das ist einfach auch ein Teil des gesamten Prozesses und der ist eben auch mit Weinen und mit Schmerzen verbunden. Und wenn dir... Das erste Mal wird dir das sehr, sehr bewusst, was da für Gefühle und welche Macht diese Gefühle haben, auch auf beiden Seiten. Und wenn die dann als Tränen eben zutage kommen, dann einfach zu akzeptieren, ja, wirklich zu akzeptieren, dass das normal ist und dass das auch bei dir in dem Fall auch ein Bewältigungsprozess ist, ein Verarbeitungsprozess. Und der möchte unterstützt werden und der möchte, also so empfinde ich das. Also wenn ich weinen würde, dann würde ich auch eine starke Schulter wollen und mich da anlehnen und mich jetzt erstmal nicht erklären müssen, warum ich jetzt hier losflenne, sondern einfach mal quasi die Gefühle frei rauslassen und dann brauchst du auch nicht viel dazu, ein offenes Ohr und das nicht wegwischen, als wäre das jetzt nichts, sondern einfach zuhören. Und das hilft.
Ja. Und
das hilft mir auch, muss ich sagen, in dem gesamten Thema, weil ich dann auch manchmal ja auch mitgeweint habe. Ne?
Wie du das sagst, als wäre das voll was Krasses, wäre so Kinderwutsch oder so. Nee, ist nicht krass. Aber weinen, okay, müssen wir über dieses Tabuthema weinen reden?
Nee, weinen ist zu hart.
weil du vorhin auch gesagt hast, ja, wenn ich weinen würde, das Gefühl mache ich natürlich nicht, aber wenn ich es tun würde, dann würde ich denken...
Ich mache das nur, wenn du es nicht siehst,
ja, genau.
Wenn du zu verheult bist.
Also das stimmt tatsächlich, dass Boris auch sehr empathisch ist und auch sehr, wie man vielleicht hört, auch einfach guten Kontakt mittlerweile zu seinen Emotionen hat und... er natürlich dann auch, wenn es ihm mal nicht gut geht oder sowas, weinen muss, weil das ist also Emotionen ist ja Energie in Motion, also Energie, die einfach in Bewegung ist und wo es darum geht, es rauszulassen. Und da ist ja eben gerade Weinen auch so wahnsinnig heilsam, weil es die Energie oder weil es einfach diese Traurigkeit rauslässt. Und das ist ja bei Männern so wie bei Frauen. Nach dem Weinen geht es einem einfach besser. Nur ihr Männer wurdet halt einfach anders erzogen, was shitty ist. Aber
genau, und das ist tatsächlich wieder die Erziehung, die einem dann eben sagt, du hast keinen Schmerz, Indianer hat keinen Schmerz und die weinen auch nicht. Ja, okay, also dann musst du es anders kompensieren. Das Problem ist halt, wenn du diese Gefühle nicht, diese Gefühle wollen ja raus. Und ich sag mal, bei Männern ist das teilweise oder bei mir ja auch, dass dann, dass man einfach auch mal schreien möchte, ja, einfach wirklich mal laut schreien, ja. Oder einfach weinen, ja, das bringt beides den gleichen Erfolg, ne? Die Gefühle gehen raus.
Mhm. Ja.
Und was mir sehr hilft, ist quasi diese Bewältigungsgefühle oder auch diese negativen Gefühle, die müssen raus, ja, und damit die auch kanalisiert in eine positive Richtung rauskommen, hilft tatsächlich auch mal, ja, die ein oder andere Träne verdrücken, rausdrücken, deutlich mehr, als sich da quasi das in sich reinzufressen und in sich reinzubunkern, weil die Energie, die will raus, ja, die will raus und die wird rauskommen, und wenn die gedeckelt wird, das entlädt sich in ganz wilde Richtungen.
Ja. Ja.
Die muss, also da sage ich wirklich, die muss kanalisiert auch gerne durch Gefühle in Form von Tränen nach draußen.
Mhm. Noch eine Frage von einer Followerin.
Also weinen ist okay.
Weinen ist okay. Eine Frage von einer Followerin. Die fand ich total nett, diese Frage, weil das ist, die hat mich irgendwie total überrascht. Und zwar hat sie gefragt, was oder wie kann man dem Mann Gutes tun während der unerfüllten Kinderwunschzeit?
Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Wow. Ja, da bin ich.
Hat noch keiner gefragt in den letzten 3 Jahren.
Ja, danke für die Frage. Krass. Sandy, sag doch mal.
Muss ich einfach drüber nachdenken.
Ich glaube, das sind, glaube ich, viele Dinge, die auch abhängig von dem Charakter deines Mannes sind, was ihm da gut tut. Und was mir sehr geholfen hat, ist, dass nie der Vorwurf kam, ja, das liegt ja an dir, und nur, also dass man da jetzt keinen Vorwurf draus macht, das hilft schon mal sehr, ne, dass man da ein Team bildet und keine Frontenbildung innerhalb diesen Prozesses, weil das schafft man nur als Team, aber nicht als, ich sag mal, gegnerische Mannschaft, wo man dann anfängt und irgendwelche Schlammkügelchen dem anderen zuschmeißt, und um sich dann besser zu fühlen in diesem Prozess.
Beziehungsweise, wenn ich kurz einhaken darf, ist häufig ist einfach während des Kinderwunsches auch der Wunsch da, zu wissen, wer Schuld hat. Das ist also, beziehungsweise wo es darum geht, ja, wenn man wenigstens wüsste, woran oder an wem es liegt. Ja, um einfach so dieses, um diese Klarheit zu bekommen. Ich bin da aber auch einfach die Verfechterin zu sagen, es bringt nichts, wenn man weiß, wer schuld ist, außer natürlich, wenn es tatsächlich um so Behandlungsmethoden geht, dann ist es natürlich gut, einfach eine Diagnose zu haben. Aber nur weil du eine Diagnose hast, wenn du zum Beispiel weißt, okay, jetzt angenommen, ich hätte jetzt irgendwie Endometriose, was ich glücklicherweise eben nicht habe, aber dann heißt es ja trotzdem nicht, dass es nur daran liegt, dass wir nicht schwanger werden, sondern da könnte ja tatsächlich immer noch was auf Seiten des Mannes sein, warum es nicht klappt. Und
genau,
und deswegen ist diese Schuldfrage, Diagnosen okay, aber Schuldfragen, und tatsächlich höre ich das schon auch häufig in meinen Coaching-Sessions, dass dieser Satz fällt, ja, wenn ich doch wüsste, wer schuld ist. Aber im Endeffekt, wir sind als Paar da drin. Es ist, ich habe mich für dich entschieden, du hast dich für mich entschieden. Das heißt, wenn wir zusammen einen noch nicht erfüllten Kinderwunsch haben, dann ist es unser Ding. Dann ist das unser Paar-Issue. Ja, das hat nichts damit zu tun, das ist jetzt kein Boris-Issue und das ist jetzt kein Sandy-Issue, sondern das ist ein
gemeinsames
ja, Problem.
Das trägst du gemeinsam, weil diese Schuldzuweisung, die ist halt wieder ein Druck, Energiedruck, und die hat in diesem gesamten Prozess nichts zu suchen. Ja, und es gibt die wunderbarsten Schwangerschaften, die aus, aus Situationen heraus oder aus Diagnosen heraus entstehen, die eigentlich nie Kinder kriegen hätten können per Diagnose. Mhm. Und hey, welche Überraschung. Auch die werden schwanger und kriegen ein Kind. Von daher gesehen ist diese, ich sag mal, Schuld nicht gut. Aber was mir auch hilft ist oder geholfen hat, ist zum Beispiel, wenn man sich dann was Gutes tut, ja, wenn es nicht funktioniert hat. Dass man sich Auszeiten nimmt, gemeinsame, dass man vielleicht schaut, dass man sich einen kleinen Wellnessurlaub, Wochenende gönnt, indem man sich selber heilt, sich selber was Gutes tut, versucht, auf andere Gedanken zu kommen. Das heißt, sich in diesem Prozess auch wertschätzt gegenseitig. Ne? Das kann mit einem kleinen Post-it sein, wo drauf steht, ich liebe dich für das, was du bist und tust. Oder auch eben einfach mal ein lieb gemeintes Wort in die Richtung. Aber das beruht immer auf Gegenseitigkeit.
Ja, ne? Definitiv.
Aber was es ist, ist auch dem anderen zu zeigen, hey,
ich sehe dich.
Mhm. Danke. Ich sehe dich, ja. ich nehme dich wahr. Ich bin bei dir und ich bin für dich in diesem Prozess. Ja. Und
auch diese Wertschätzung für das, ich meine, natürlich ist der Mann in dieser Kinderwunschbehandlung zum Beispiel nicht so involviert, wie Frauen involviert sind. Nichtsdestotrotz, diese Ohnmacht, die Männer ja fühlen, wenn sie einfach nur zugucken können, quasi wie es der Frau geht und dass es ihr nicht gut geht und vielleicht auch irgendwie eine Punktion mit Vollnarkose hatte, ja, und der Mann steht halt daneben und guckt sich das nur an. Und das ist zwar eine sehr passive Rolle in dem Moment, nichtsdestotrotz dürfen wir Frauen auch nicht vergessen, dass Männer uns einfach immer einen Raum halten. Und Männer sind immer da, um uns, also im Bestfall sind unsere Männer immer dafür da, um uns im Krisenfall sofort zu beschützen, vor uns zu springen und zu sagen, hey, stopp, so nicht mit meiner Frau und so, das geht nicht und ich pack die jetzt und wir gehen in Wellnessurlaub. Ja, und dafür auch das wertzuschätzen, ja, auch wenn es in dem Moment eher passiv ist, was wir von Männern halt nicht kennen, weil Männer sind eher der aktivere Part normalerweise, wenn sie sehr in ihrer männlichen Energie sind, aber da eben sehr, sehr passiv und auch das wertzuschätzen, weil auch das will ausgehalten werden von einem Mann. Diese Ohnmacht, dieser auch Zweifel an der Männlichkeit, ja. Mhm. Wenn bei Männern, gerade wenn sie mit so einer Passivität konfrontiert sind, fühlen sich manchmal auch nicht so gut. Deswegen auch vielleicht mal so ein Danke und ich sehe dich und ich wertschätze das, was du hier gerade für mich machst. Und vielleicht noch an die Frauen, die zuhören, einfach auch noch der Impuls, einfach zu kommunizieren, was eure Bedürfnisse sind und nicht zu erwarten, dass der andere das schon merkt. Ich glaube, damit, wenn es so darum geht, Männern etwas Gutes zu tun, ist eine offene, klare Kommunikation der Bedürfnisse sehr förderlich. Oder korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber das ist schon eher sehr, sehr wohltuend, wenn die Frau ganz klar kommuniziert, was sie möchte und braucht.
Das, ja, genau. Und das Gleiche, um auf die Frage nochmal zurückzukommen. Tatsächlich auch mal reinspüren, wo hat vielleicht der Mann auch seine Schmerzen gerade in dem Prozess. Genau. Und dann mal da vorsichtig nachfragen und zu schauen, wo kommt das, und vielleicht mit ihm zusammen, da sind wir eben so ein bisschen Entwicklungsgebiete und versuchen das dann mit ihm rauszuentwickeln, warum hat er da seinen Schmerz in dem Bereich. Das hat mir auch sehr geholfen, um mich selber zu verstehen da drin. Ja. Letztendlich tatsächlich auch darüber zu reden, hilft schon sehr viel. Ich hab gerade echt nochmal intensiv nachgedacht, was mir gut getan hätte in diesem Prozess oder was mir gut getan hat, aber sind das tatsächlich die Punkte für mich jetzt eben.
Ja.
Und das hat sicherlich jeder da draußen andere Stellschrauben, wo man ihm was Gutes tun kann. Und ihr seid ja sicherlich auch mit eurem Mann schon ein bisschen länger zusammen, dass, oder zumindest nicht länger, aber dass ihr ihn kennt, ja, was tut ihm gut. Und da einfach dann da vielleicht auch einmal in dem Prozess ein bisschen in die Richtung gehen.
Und in der Kommunikation bleiben, also immer im Dialog bleiben, ist einfach während der ganzen Zeit so ultra wichtig. Ja. Für alle Männer, die da draußen jetzt zuhören, hast du so einen, wenn du so einen prägnanten Satz, einen Ratschlag oder irgendwie sowas, so eine Sache, die du denen gerne mit auf den Weg geben möchtest?
Eine Sache. Ja, unterstützt eure Frauen, bleibt im Team. Das waren jetzt schon zwei Sachen. Aber ich glaube, dass es, ja, seid ein Team und bleibt zusammen in dieser Phase. Und schaut nach vorne, seid positiv.
Und es wird schon.
Und es wird schon. Ja. Und, ich habe es mir jetzt bis zum Schluss verkniffen.
Und so als Mann, wenn du so eine Message an meine Hörerinnen richten dürftest. Was ist da so? Was würdest du da so?
Verzweifelt nicht mit uns.
Bleibt dabei. Also,
ja, wir tun das nicht. Wir tun das nicht aus Boshaftigkeit manchmal. Ja, wir tun es, weil wir es nicht besser können.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Das war sehr auf dem Punkt, ja. Danke, dass du heute
auf deiner Couch,
auf meiner Couch saßt. Und ja, danke, dass du das Gespräch mit mir gemacht hast. War sehr schön.
Ja, sehr gerne.
Ich hoffe, dir oder euch hat die Folge gefallen und ihr konntet viel daraus für euch mitnehmen. Und ja, wie gesagt, eingangs, ihr könnt mir gerne noch Fragen schicken. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Boris und ich nochmal eine Folge machen, wo wir über unseren gemeinsamen Kinderwunsch reden. Und ja, lasst mir gerne Feedback da, Fragen da, Anregungen da, entweder über Instagram, Sandy Urban Coaching, oder per E-Mail kontakt@sandyurban.com. Bin ein bisschen durcheinander jetzt. Also, und ja, oder auf iTunes auch gerne mit einer Bewertung oder einem Feedback. Ich freue mich auf alles, was ich von euch lesen kann. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, eine gute Nacht. Und denkt dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.